Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wir beten zusammen. Vater, diese Lieder, die tragen irgendwie was von deiner Welt in unsere Welt rein. Jedenfalls wollen sie das. Und manches, was wir da singen, das lässt sich im Gottesdienst singen und unter der Woche fühlt sich das ganz anders an. Und so ähnlich ist das mit Weihnachten. Wir freuen uns auf dieses Fest und gleichzeitig ist es so anders, als was den Rest des Jahres so läuft. Und wir bitten dich für uns, aber besonders für die Menschen, bei denen das noch krasser ist. Die jetzt an Weihnachten irgendwo sitzen und frieren. Oder jetzt an Weihnachten besonders merken, dass sie alleine sind. Oder an denen Weihnachten völlig vorbeigeht. Oder die Angst haben um ihr Leben. Wir bitten dich für diese Leute, aber auch für uns mit unseren vielleicht kleineren Problemen, dass etwas von deiner Welt in unsere reinkommt. Und das bitten wir dich auch für diesen Gottesdienst, den wir jetzt erleben, wo wir versuchen, etwas von dir zu erfassen. Amen. Der Titel unserer Reihe, Suche Weihnachten. Wenn man will, kann man den ja ein bisschen banal finden. Also es wird, was soll das überhaupt heißen, ich suche Weihnachten? Es wird im Donnerstag, oder wann haben wir Heiligabend? Donnerstag, oder? Ja. Es wird garantiert kommen, ne? Es wird sich einstellen, dieses Weihnachten, und es wird, sagen wir mal, spätestens am Montag Geschichte sein. Dazwischen werden wir es wohl irgendwie finden. Trotzdem meinen wir den Titel natürlich ernst. Weihnachten muss man suchen. Und ich bin mir noch überhaupt nicht so richtig sicher, ob ich es finde dieses Jahr. Die meisten von euch wissen, glaube ich, oder ahnen etwas von dieser Ambivalenz der Weihnachtsfeiertage. Also Ambivalenz heißt so eine Gegensätzlichkeit. Ja? Da ist auf der einen Seite dieses Friedliche von Weihnachten, das Romantische, das Zauberhafte, das Wunderschöne. Und das will ich auch gar nicht kleinreden, wenn du das magst, wenn du Weihnachten so erlebst, dann genieß es, ja, auch das Glitzernde. Das ist da auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite spüren wir diese Ambivalenz, dass neben diesem verträumt schneeweißen Wunderschönen, wo die Geschenke die große Rolle spielen, dass das in einer Welt stattfindet, die eigentlich immer noch dieselbe ist wie den Rest des Jahres. Das kommt so rein in unsere Welt, aber diese Welt, wie wenn wir sie für einen Moment halt abschalten oder so, eigentlich ist es noch dieselbe Welt. Und die Probleme, die du hast, was weiß ich, die Probleme mit dir selbst, die du heute hast, die hast du auch am Donnerstag eigentlich. Oder die Weltkonflikte, die sind auch am Donnerstag da. Oder Beziehungsstress, wir halten das trotzdem miteinander aus, Dinge. So, die sind auch am Donnerstag, vielleicht sogar besonders deutlich, je nachdem. Deine Geldsorgen, deine Selbstzweifel, also all diese Dinge, die die reale Welt ausmachen, die sind am Donnerstag immer noch da. Und manchmal fühlt sich so an, als ob wir einfach ein bisschen tun, als ob sie nicht da wären. Man macht ein bisschen Pause an Weihnachten. Manche finden deshalb Weihnachten fast ein bisschen selbstbetrügerisch. Weil sie das spüren, so dieses Weihnachten hat fast was Irreales, okay, was Zauberhaftes, aber das ist doch abgehoben vom wahren Leben. Andere lieben Weihnachten dafür, manche machen nur missmutig mit. Der ein oder andere hasst es vielleicht sogar, weil es als Farce erlebt wird. So, entweder oder. Oder, und jetzt komme ich wieder zu dem Titel, oder man erlebt diese Ambivalenz, aber man sucht nach Weihnachten, nach dem wahren Weihnachten. Nach dem, was darin echt ist und was darin sehr wohl die Realität verändert oder mit der Realität zu tun hat. Und in diesem Clip ganz am Anfang Wenn ihr zu spät reingekommen seid, habt ihr ihn verpasst. Aber da wurden Leute gefragt, was wünschen sie sich zu Weihnachten auf der Straße? Und dann, sie haben so ihre Weihnachtswünsche gesagt. Da finde ich, klang das durch. Ein paar Antworten so Dinge wie, meine Freunde und Familie um mich haben. Das ist, oder ein paar sagten Gesundheit für sich und andere. Frieden, sagte einer, ne? Oder dass die Flüchtlinge ein Zuhause finden. Also das kann man sagen, ja, das ist halt politisch korrekt vor der Kamera, deswegen wollen die solche Sachen. Oder man kann auch sagen, hier blitzt es durch, dass jemand Weihnachten sucht und ihm neben dem Glitzernden eigentlich etwas anderes wichtig ist, was er gerne finden würde. Das wäre wahres Weihnachten, wenn das passieren könnte. Nur wird es so? Naja, wenn ja, können wir was dazu tun, dass es so wird? Kann man es finden? Kann man es herbeiführen, dieses Weihnachten? So, also diese Ambivalenz. Mir scheint sogar, dass wir sie dieses Jahr ein bisschen stärker spüren als sonst. Einfach wegen dem, was in diesem Jahr so weltpolitisch passiert ist. Spüren wir stärker diesen Unterschied zwischen Zauber und Realität, zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Außerdem schneit es nicht, ne? Also das kommt noch dazu. Aber also definitiv, ne? Also so sicher wussten wir es noch nie, habe ich das Gefühl. Aber diese Dinge, die weltpolitisch passiert sind, ich empfinde, dass man kann heute kaum mehr Weihnachten sagen, ohne daran zu denken. Du kannst kaum die Weihnachtsgeschichte nennen, ohne an Flüchtlinge zu denken. Das wird ganz oft verknüpft. Jesus der Flüchtling, ja. Ich nehme an, dass in anderen Gegenden der Welt das letztes Jahr schon genauso war und vorletztes. Die würden uns vielleicht sagen, ey, bei uns ist es 1000-mal schwieriger als bei euch und schön, dass ihr es jetzt auch gemerkt habt. Trotzdem, okay, jetzt empfinden wir es auch. Und wenn auch nur ein ganz bisschen von dem, was andere erleben müssen. Diese Ambivalenz zwischen so ist die Welt und jetzt feiern wir Weihnachten. Wo ist dieses Weihnachten? Kann man es finden? So, die Predigt wird euch jetzt mitnehmen auf einen kleinen Weg. 6 kleine Icons markieren diesen Weg, dann könnt ihr immer sehen, wo wir schon so sind. Ich zeige euch jetzt also mal kurz, was auf euch zukommt. Wir schauen als erstes in eine alte Schrift. Paulus hat es geschrieben, einen Brief, der Römerbrief. Die es kennen, denken jetzt, oh, das ist harte Kost. So, diese Stelle ist ganz einfach zu verstehen. Römerbrief ist manchmal schwierig, aber diese Stelle ist einfach. Und der Text handelt von Liebe. Das Fest der Liebe passt ja gut, ne? Und dann, und jetzt komme ich zu dem Wichtigen, da müsst ihr dann irgendwie wach sein, dann will euch dieser Text ein Bild in den Kopf setzen. Ich hoffe, dass dieses Bild euch dann begleitet. Und das ist ein Bild von der Nacht und der Angst im Dunkeln und von dem, und jetzt passt das Bild zwar nicht, wenn ich es jetzt sage, vom Erwachen der Macht. Ja, also Star Wars. Natürlich gehört das gehört hier rein. Heiligabend 2015 geht eigentlich nicht ohne Star Wars. Aber das passt tatsächlich auch gut. Das Erwachen der Macht. Ja, da ist eine Uhr, versteht ihr nachher. Nacht und das Erwachen ist der Link dieses Textes. Und dann finden wir vielleicht Weihnachten, das habe ich mal als Stern markiert. Und ganz zum Schluss enden wir mit einem Lied. Ein Lied von jemandem geschrieben, mitten in der Nacht, der Weihnachten sucht. Der diese Ambivalenz der Realitäten noch viel härter erlebt hat als wir und trotzdem ein Hoffnungslied singt. Okay, so ist der Weg. Und jetzt fangen wir an mit dem Text. Es ist kein typischer Weihnachtstext. Römer 13, 8 bis 12. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und es tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Jetzt hättet ihr vielleicht nicht erwartet, dass so ein Text kommt. Aber der zeigt, wenn man, werde ich gleich merken, der zeigt genau in die Richtung, wo Weihnachten zu finden ist, wo man Weihnachten suchen sollte. Weihnachten geht laut diesem Text nämlich so: Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Seid niemand etwas schuldig, außer das, dass ihr euch untereinander liebt. Da, wo man liebt, anstatt zu hassen, da, wo man liebt, anstatt zu beneiden, da, wo man liebt, anstatt zu vergessen, da, wo man liebt, anstatt jemanden zu meiden, da ist Weihnachten. Das klingt jetzt sehr phrasenhaft. Ich habe gedacht, eine Phrase haltet ihr aus, pro Predigt. Ja. Das klingt sehr phrasenhaft, aber das ist eigentlich die Kernforderung der christlichen Religion, die ihr Kernereignis an Weihnachten feiert, dass nämlich Gott Mensch wird. Und dieser Text, der sagt es ja fast ein bisschen ungehobelt, ja, gar nicht so nett verpackt, dass es bei uns ankommt, auf eine schöne Art und Weise, sondern der sagt es sehr ungehobelt, indem er sagt, das seid ihr einander schuldig. Das finde ich jetzt schon mal deutlich, ne? Ihr schuldet einander Liebe. Und zwar allen anderen. Immer. So. Das ist ungehobelt, ne? Ihr schuldet das einander. Brauchst nicht überlegen, ob du das mal gern machen willst, sondern ne, das schuldet ihr einander, sagt Paulus. Bleibt einander nicht schuldig. Also, ich denke gerade an jemanden, der hat Geldschulden bei mir noch. Klärt das, bringt das in Ordnung, wenn ihr euch Sachen schuldig seid. In der Liebe werdet ihr euch immer einander in der Schuld stehen. So, ja? Andere Sachen könnt ihr klären, das könnt ihr nicht klären. Das schuldet ihr euch immer. Könnt ihr nie abhaken, so erledigt oder so. Ich habe empfunden, Paulus redet hier, als ob das so ein Naturgesetz wäre. Ja? Als ob es ein Naturgesetz wäre, dass man sich Liebe schuldet. Weil ihr seid Menschen und die anderen auch. Und deswegen ist das so. So redet er ein bisschen. Das ist verpflichtend. Liebe ist nicht optional, sondern sozusagen Serie. Mitgeliefert. Gehört dazu. Liebe ist gesetzt. Das ist ein kleines Wortspiel. Liebe ist gesetzt. Du sollst, dann zitiert er ja aus dem Alten Testament 10 Gebote, habt ihr vielleicht gemerkt, du sagst, nicht ehebrechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht begehren. Das ist aber nicht das Wichtige hier, diese einzelnen Dinge, sondern, und dann sagt er ja so hinterher, ne, und was es noch alles gibt, so, was ihr alles so, wie ihr miteinander umgehen sollt, das, was da Gesetz ist, mit der Liebe ist das alles erfüllt. Darum geht's eigentlich. Hinter all dem. Und Jesus hat genau das mal gesagt, als er gefragt wurde, was ist das Wichtigste? Liebe Gott, deinen Nächsten wie dich selbst, sagt er dann. Okay, also Liebe so, und zwar mit der Kraft, mit der du dich selber liebst. Wünsch dir, jetzt bin ich bei den Weihnachtswünschen, wünsch dir für die anderen, was du dir für dich selber wünschst. Mit der gleichen Kraft. Voilà, wenn wir das täten, wäre Weihnachten. Also liebt. Es wird hier nicht empfohlen. Weil der Text das so hart sagt, will ich es auch mal so hart sagen. Es wird hier nicht empfohlen, sondern gefordert. Ihr seid euch das schuldig. Es wird nicht gesagt, das wäre doch nett an Weihnachten, wenn ihr da als Familie auch mal so ein bisschen miteinander klarkämt. Jetzt müsst ihr ja nicht immer euch das vorhalten. Ne? Ich weiß, ich kenne eure Eltern nicht, ne? Aber manchmal sind sie anstrengend und so. Aber nee, seid doch mal nett an Weihnachten zueinander. Es wird gar nicht versucht, uns zu gewinnen, sondern einfach nur so, das seid ihr einander schuldig. Und zwar jedem, so. Ihr müsst. Wie gesagt, normalerweise predige ich nicht so, weil ich nichts von Imperativen halte. Denn, ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, du musst lieben, vielleicht, wenn ich es einsehe, tue ich es noch die nächsten halbe Stunde. Und dann nicht mehr. Also ein Imperativ führt ganz selten dazu, außer es kommt wirklich mit heftigem Druck und ich muss, dass ich es dann tue. Ich glaube persönlich nicht so sehr an Imperative. Hier steht aber einer, deswegen sage ich ihn so. Aber ich sage ihn nicht, weil ich glaube, dass sich dann etwas bei euch ändert oder bei mir. Ich sage es, weil es wahr ist. Ich glaube, es ist wahr, dass wir das einander schuldig sind. Und ich glaube, es ist auch wahr, dass wir Weihnachten finden würden, täten wir es. Ich glaube, dass es wirklich dieses Naturgesetz gibt, weil ihr Menschen seid und die anderen, seid ihr einander Liebe schuldig. Und dieses Naturgesetz würde ich mal Gott nennen, von dem gesagt wird, Gott ist die Liebe. Weil Gott so ist, sind wir es einander schuldig. stehen wir einander in der Schuld. Nur tun werden wir es deshalb nicht, glaube ich. Warum eigentlich nicht? Warum lieben wir eigentlich nicht oder nicht genug oder so? Man könnte sagen, weil wir nicht genug Kraft dazu haben. Also deshalb reduzieren wir es auf ein paar wenige, die uns sympathisch sind. Aber alle, das schaffen wir einfach nicht. Mehr ist da eben, mehr Liebe haben wir irgendwie nicht. Könnte man ja sagen. Deswegen schaffen wir es nicht. Deswegen tun wir es nicht. Aber ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Könnte mir eine Welt vorstellen, wo Lieben überhaupt nicht Kraft kostet. Ich habe ein bisschen überlegt und ich glaube, wir tun es nicht, wir können es auch ein Stück weit nicht, weil wir Angst voreinander haben. Also jetzt nicht wir voreinander hier, ja, wir sind ja ganz nett. Aber so als Menschen grundsätzlich vor anderen. Im Großen gedacht können wir Liebe eigentlich nicht riskieren. Das ist der Punkt. Angst ist eine nüchternere Umgangsform zwischen Menschen. Vor allen Dingen zu denen, die wir nicht kennen. Geh mal mit nichts als Liebe zu dem, der dich hasst. Zu deinem Feind. Geh mal mit nichts als grenzenloses Vertrauen zu dem, wo du nicht weißt, ob du ihm trauen kannst. Zu dem, der dir misstraut, zum Beispiel. Geh mal mit nichts als Offenherzigkeit zu dem, der Macht hat über dich. Ein Chef oder irgendwie. Und du bist ganz offen. Also du vermutest keinerlei Hintergedanken. Das ist riskant. Gandhi hat gesagt, und eigentlich war er es, warum ich auf diesen Gedanken kam, ja, er hat gesagt, der Hass ist nicht das größte Problem dieser Welt, sondern die Angst. Das ist unser Problem, behauptet er. So, und darum gehen wir jetzt einen Schritt weiter zu diesem Bild, das dieser Text malt. Und wir sind mal auf dem Weg, Weihnachten zu finden. Ja. Der Text kommt jetzt zu diesem Bild, was mir das Wichtigste ist, weshalb ich ihn ausgewählt habe. Und das verbindet sich mit der Nacht. Es ist ein Bild, ein Szenario, könnte man sagen, sogar ein Weltbild. Und das, hoffe ich, könnt ihr euch mal behalten, dieses Bild. Das Bild ist die Begründung, warum wir lieben sollen und warum wir es auch können. Da steht bei dem Absatz, ne, und das tut weil. Und das tut weil. Okay, die eine Hälfte des Bildes ist eben diese, die Nacht. Und in der Nacht ist die Welt dunkel und im Dunkeln haben wir nun mal Angst. Wer die Angst im Dunkeln nicht mehr kennt, der sei mit diesem kleinen Clip daran erinnert. Angst im Dunkeln. Ich erinnere mich, wie das war, wenn die Nacht zum Albtraum wurde, obwohl man dann wach war. Ja? Das Zimmer, das Haus, der Garten, die Straße, alles potenzielle Gefahrenquellen plötzlich, wo sich etwas verstecken könnte. Und zwar nicht nur eingebildet, sondern diese Geräusche, die höre ich doch tatsächlich. Ich meine, die höre ich doch tatsächlich. Oder Einbrecher, wenn nicht nachts, wenn meine Eltern nicht da sind. So, ich habe doch begründete Angst. Und diese unheimlichen Geschichten, die man sich unter Freunden dann manchmal erzählt, sind die alle nur ausgedacht von Gespenstern und so, ja? Oder ist da halt vielleicht doch irgendetwas dran? Im Moment könntest du es gerade glauben, so. Nachts passieren doch die seltsamen Dinge. So, ich will euch an dieses Gefühl erinnern, weil die Angst der Nacht, ich weiß nicht, ob ich das jetzt verständlich sagen kann, das hat etwas Spirituelles. Das hat etwas Geistliches, also wie etwas, was noch übergeordnet ist. Es ist nicht so ganz rational. Etwas, wenn du nachts Angst hast, machte etwas mit dir. Etwas machte etwas mit dir. Und ich glaube sogar, vielleicht müsst ihr euch gar nicht erinnern, ab und an geht uns das doch heute noch so, dass wir nachts wach liegen und die Sorgen, die wir am Tag hatten, die werden in der Nacht so richtig quälend. Die gewinnen irgendwie nur dadurch, dass es dunkel ist, an Macht. Die erfassen uns irgendwie auf einer tieferen Ebene. Das meine ich mit diesem Spirituellen. Da passiert irgendwie was mit uns. Und vielleicht wisst ihr noch, wenn ihr an damals denkt oder an heute, was ist das, was alles ändert?
Licht anschalten ist eine Möglichkeit. So, ein bisschen ändert das was. Jemanden wecken und mit ihm reden, traue ich mich heutzutage nicht mehr. Was ist das, was alles ändert? Und das seht ihr jetzt in diesem Clip. Alles ändert sich, wenn der Morgen graut und der Tag sich ankündigt und das Licht die Schatten vertreibt, die Schatten der Nacht und die Angst und die Welt wieder die alte ist. Dieses Gefühl habe ich 100-mal erlebt, dass du morgens denkst, okay, so schlimm ist es nicht. Die Gespenster sind weg und die Einbrecher auch und die Albträume und die Welt ist wieder real. Das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Das ist das Bild, was ich gerne in eurem Kopf verankern möchte. Es ist noch Nacht in dieser Welt, es ist noch Nacht, ja, aber, und deshalb auch die Angst, und da ist aber dieser Silberstreif schon zu sehen. Diese Angst, das, was da etwas mit uns macht, was wir nicht nur im Kopf steuern können, sondern was etwas wie ein Spirit ist, der uns erfasst hat, jetzt rede ich nicht mehr im Bild, sondern auch in dieser Welt, die gehört zur Nacht, diese Angst. Und die ist auch noch da. Solange ihr voreinander Angst habt, bleibt ihr euch Liebe schuldig. Und ich habe das eben so spirituell genannt, ein Spirit, weil ich sagen will, wer diese Angst schürt und sie verbreitet und deinen Blick dauernd auf sie lenkt, der tut eigentlich etwas Spirituelles, etwas Geistliches, etwas, was dir die Welt erklärt und sagt, so ist sie und sie ist dunkel. Aber dieser Text sagt, Leute, die Nacht ist schon alt, uralt. Man kann das morgen schon grauen und schon sehen. Mitternacht ist schon überschritten. Hinter diesen Sätzen, die Paulus da sagt, steckt eine Vorstellung, die auch eine spirituelle, eine geistliche Vorstellung ist. Es klingt jetzt mal mythologisch, aber es ist die Vorstellung von zwei Zeitaltern. Es ist die Vorstellung, wir leben in einem Zeitalter, aber das geht zu Ende. Und ein neues hat schon begonnen und man kann es schon sehen. Am Horizont zieht es heraus. Und es stellt sozusagen die Frage, unter welchem Spirit, unter welchem Geist wollt ihr leben? Des alten oder des neuen Zeitalters? Du kannst das jetzt ziemlich abgespaced finden, wenn ich sowas sage, aber das Neue Testament, das denkt quasi so, in diesen zwei Zeitaltern. Das Alte steht für Nacht und Schlaf. Das Neue steht für Tag und Wachsein. Das sind die Bilder, die diese Zeitalter beschreiben. Und es stellt die Frage, wie wollt ihr leben? Das neue Zeitalter, Jesus hat das oft das Reich Gottes genannt, das da heraufzieht. Und Paulus sagt hier, lebt als Menschen, die wissen, dass der Tag nah ist, obwohl es noch Nacht ist. Lebt jetzt schon so als Menschen, die wissen, dass der Tag nah ist, dass Mitternacht vorbei ist, dass der Morgen graut. Natürlich ist noch Nacht, aber ihr erkennt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. So, das heißt, Christen sind Frühaufsteher. Christen sind im übertragenen Sinn Frühaufsteher. Leute, die aufstehen, obwohl es noch dunkel ist. Weil sie den Morgen schon erahnen, schon wissen, schon erwarten. Ich glaube, dass diese Welt Menschen braucht, die nicht länger schlafen. Schlafen meint in diesem Bild sozusagen akzeptieren, dass die Welt halt so ist. Ja, sich dieser Welt, wie sie es hingeben, sich treiben lassen irgendwie ins Dunkel, den Geist der Nacht herrschen lassen. Das meint Schlafen. Und Glauben meint hier aufwachen, aufstehen, den Tag erwarten, jetzt schon anders handeln. Sprich, lieben. Christen sind Leute, die schon wach sind. Leider sind sie das oft nicht, ich weiß, aber sie sollten das sein. Der Anspruch ist das. Menschen, die schon wach sind. Und zwar nicht wache Leute, die jetzt noch deutlicher sehen, was dunkel ist. Also es gibt schon Dunkelheit zu sehen und jemand muss sie auch benennen. Aber Christen sind nicht Leute, die die Dunkelheit bejammern, den Untergang des christlichen Abendlandes, wie schlimm das alles ist und wie dunkel es ist. So, das können sie meistens ziemlich gut. So. Eigentlich sind Christen Leute, die das Dunkel sehen, aber die mit einer ganz anderen Einstellung darüber denken. Ja, es wird Tag. Leute, es wird Tag. Völlig andere Hoffnung. Im Grunde könnte man sagen, wir bejammern nicht den Untergang des Abendlandes, sondern wir sind Menschen des Morgenlandes. Das ist jetzt auch ein bisschen missverständlich, ne? Aber hier sagt jemand, wir leben eigentlich schon im Morgenland. Der Morgen kommt herauf. So. Lasst uns, so, und jetzt, wie sieht Wachsein aus? Lasst uns also ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Ich kann euch das kurz demonstrieren und ihr ahnt vielleicht schon, dass das natürlich der Moment ist. Wo das Lichtschwert gezogen wird. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und ergreifen die. Oh, hier kann man sogar noch. Nee. Also ich mach's jetzt auch wieder aus. Beeindruckt auch nicht so wahnsinnig, ne? Merkt euch Nacht, Morgen und Lichtschwert, wenn ihr an diesen Gottesdienst denkt. Spätestens, wenn ihr dann den Film guckt, die wenigsten haben den wahrscheinlich schon gesehen, kauft euch ein Lichtschwert und nutzt es im übertragenen Sinne. Ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich bin auch überhaupt kein Kenner. Irgendwie ist das in meiner Kindheit an mir vorbeigegangen, dieser Star Wars. Ich wusste um Star Wars, ne? Aber ich habe es nie geguckt damals, als Erwachsener dann schon. Aber den Titel, was auch immer hinter diesem Titel sich in Wirklichkeit verbirgt, das Erwachen der Macht, das passt gut zu meiner Predigt und zu Lichtschwertern. Und dass das so ein bisschen geistlich klingt, spirituell, das Erwachen der Macht, passt auch. Paulus sagt, ja, da ist tatsächlich Macht erwacht. Und sie hat zum Glück keine dunkle Seite, sondern sie führt den Tag herauf. Und ihr seid Menschen, die aufstehen und schon wach sind, weil sie wissen, dass die Macht mit ihnen ist. Und die deshalb ihr Lichtschwert ergreifen. Die Waffen des Lichts, das ist ein anderes Weltbild, in dem ihr lebt. Und ich sage es nochmal, es ist ein optimistischeres Weltbild, nicht ein pessimistischeres. Und ja, Lichtschwert passt, weil es ist im Prinzip auch irgendwie ein Kampf. Sonst steht da nicht Waffen. Ne? Es ist ein Kampf zu lieben. Also Lichtschwert steht heute für Lieben. Habt ihr das verstanden, ja? Lichtschwert steht für Lieben. Und Lieben ist tatsächlich ein Kampf. Wir haben das ja eben gemerkt, dass das nicht leicht ist, dass wir uns das nicht einfach nur vornehmen, dann tun wir es und dann wird Weihnachten. Irgendwie ist es ein Kampf. Im Licht des kommenden Tages leben heißt also nicht, das ist ja schön, dann warten wir doch einfach, bis es da ist. Sondern irgendwie sagt Paulus beides, es kommt, deshalb kämpfe dafür, dass es kommt. Nur weil es kommt, lohnt sich das Kämpfen. Anders gesagt, Weihnachten suchen, das heißt dafür leben, dass Weihnachten wird. Und man kann dafür leben, weil es auch kommt. Nochmal anders gesagt, Weihnachten wird, wenn wir lieben, weil wir es anderen schuldig sind. Und das ist ein Kampf. Ganz nüchtern gesprochen, nur über die Feiertage deine Familie lieben, das kann schon ein Kampf sein. Je nachdem, was so passiert, worüber man sich so streitet und so. Weihnachten wird, wenn wir lieben, und das ist ein Kampf. Aber das können wir, weil wir glauben, dass es Tag wird. Und dass diese Welt, so dunkel sie scheinen mag, nicht mehr lange dunkel ist. Das sagt dieser Text, oder? Klingt das utopisch? Ja, finde ich auch utopisch. Aber gerade das bedeutet irgendwie wach sein. Die Dunkelheit nicht schönreden, aber wissen, es wird Tag. Und so leben, es wird Tag. Und ich habe tatsächlich letzte Woche einen kleinen Artikel gefunden, wo ich dachte, da begegnen wir das. Jemand, der überhaupt keinen religiösen Hintergrund, also ich weiß es nicht, aber es kommt nicht aus einem religiösen Hintergrund, was er sagt. Aber da redet jemand über den Tag, obwohl es Nacht ist. Ein Professor Amnesty International veröffentlicht ein Interview mit einem Professor, der heißt Steven Pinker, Kanadier, Professor in Harvard, Evolutionsbiologe. Und der hat einfach nur Daten erhoben, die zeigen, dass faktisch unsere Welt immer friedlicher wird. Ganz anders, als es sich anfühlt. Ich zitiere ihn mal. Wenn man berechnet, wie viele Menschen in den vergangenen Jahrzehnten durch Krieg und Völkermord umkamen, geht die statistische Kurve deutlich nach unten. Kriege zwischen Großmächten, Kriege zwischen reichen Ländern, Kriege in Westeuropa, das war über Jahrhunderte die Norm. Nun ist es ganz verschwunden. Selbst Gewalt in der Ehe, Missbrauch von Kindern, Prügelstrafen und Hassverbrechen sind zurückgegangen. Mir wurde klar, ich bin auf eine große Geschichte gestoßen, die eigentlich nie erzählt wird. Ich wollte Menschen auf diese ungewöhnlichen Fakten aufmerksam machen und da ich Psychologe bin, wollte ich herausfinden, warum wir friedlicher geworden sind, wenn sich unsere Natur nicht geändert hat. Also ich bin hängen geblieben bei diesem, eine Geschichte, die eigentlich nie erzählt wird. Und er sagt, ja, es stimmt, in den letzten Jahren ist die Todesrate durch Bürgerkriege wieder angestiegen, aber sie ist noch lange nicht da, wo sie in den frühen 90ern waren und in den 70ern, 60ern und schon gar nicht in den 40ern. Und je weiter man zurückgeht, platt gesagt, desto dunkler wird es. Also ich will das nicht überstrapazieren. Ich finde, wir haben auch überhaupt keinen Grund, rosa-rot zu malen. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie recht dieser Mensch hat. Aber mir fiel auf, hier erhebt sich eine einsame Stimme, die sagt, es wird nicht dunkler. Es wird heller und wir brauchen diesen Optimismus, um überhaupt dafür zu kämpfen und nicht aufzugeben. Das ist ein anderer Spirit, der nicht sagt, oh, das ist doch kein Problem, da ist doch alles wunderbar, dann lass uns doch so. Das ist nicht gemeint. Aber es ist ein anderer Spirit, ob ich sage, der Tag zieht herauf, Leute. Deswegen lohnt es sich. Ja, ist mir aufgefallen und irgendwie hat es mir ein bisschen Mut gemacht, das zu lesen. Wir sollten das sehen, nicht um dann zufrieden zu sein, sondern um Hoffnung zu schöpfen. Und unsere Lichtschwerter da aufzunehmen. Ich möchte das glauben. Ich möchte gerne glauben, dass Tag wird. Nicht, weil ich dem Mensch so viel zutraue, dass er das schon schafft und dass das alles besser wird, sondern weil der Tag bereits angebrochen ist. Und zwar damals in Bethlehem. In einem Stall ist das neue Zeitalter angebrochen. Gott wird Mensch und er hat sich mitten in die Dunkelheit hineingeboren. Das war eine Zeit, ein Ort im vorderen Orient, beherrscht von einer despotischen Weltmacht. Brutalste Gewalt an der Tagesordnung. Ein Land unter bitterer Armut. Er muss nachher, ich habe es schon mal gesagt, er wird zum Flüchtling, kaum ist er auf der Welt. So, mitten in diese Welt wird er hineingeboren, absichtlich. Mitten in dieser Welt erwacht die Macht. Allerdings eine ganz andere Macht, als wir uns das vorstellen, wenn die Macht erwacht. Eine Macht, die sich der Liebe verpflichtet hat. Eine, die sagt, ich bin ihnen Liebe schuldig, quasi. Und ein Gott, der Menschen seine Liebe nicht schuldig bleiben will. Kann man das so sagen? Deshalb wird er den Tag niemals gewaltsam anbrechen lassen. Deshalb flüchtet er lieber. Aber er besucht uns und der neue Tag ist angebrochen, dieses neue Zeitalter. Und deshalb, und jetzt komme ich zum Anfang, deshalb ist, glaube ich, diese Ambivalenz, die wir da spüren, zwischen unserer Realität und dem Weihnachten und dieser Botschaft, deshalb gehört die zu Weihnachten dazu. Die ist nicht irgendwie komisch, die gehört dazu. Die ist schon am ersten Weihnachtsfest, am ersten Weihnachten vor 2000 Jahren da gewesen. Die Realität, es ist dunkel, da ist Nacht, wir haben Angst. Und mitten da drin feiern Menschen das Leben und die Hoffnung und Liebe. Und da, wo sie es nicht nur in Gedanken tun, sondern tatsächlich in die Realität umsetzen, Stückchen für Stückchen, da wird Weihnachten real. Und dieser Tag bricht tatsächlich an und der Streif wird heller am Horizont. So findest du Weihnachten, wenn du dafür kämpfst, dass es für andere wird, dass für andere Weihnachten wird, weil du ihnen deine Liebe nicht schuldig bleibst. Jetzt habe ich gesagt, am Schluss steht dieses Lied. Und weil ich gesagt habe, das ist irgendwie auch etwas Spirituelles, etwas Geistliches, dieser Blick darauf, wie die Welt eigentlich ist. Das ist irgendetwas, was uns packt, wo wir uns mit reingenommen fühlen, in die Angst oder in diese Hoffnung, die den Tag sieht. Deshalb habe ich gedacht, Musik kann das noch mal besser ausdrücken als Worte. Und dieses Lied, ich finde das wunderschön, auch wenn es schon 78 Jahre alt ist, dieses Lied. Jochen Klepper hat es geschrieben, zwar mitten in der Nacht, also im übertragenen Sinne in der Nacht. Er war Theologe, Journalist, Schriftsteller, 1937 schreibt er diesen Text und seine Frau ist Jüdin. Und er ahnt schon, was auf sie zukommt. Berufsverbot hat man ihm bereits erteilt. Für ihn war tiefste Nacht. 4 Jahre später wird er sich zusammen mit seiner Frau das Leben nehmen, weil sie verhindern wollen, dass die Nazis sie trennen und weil sie wissen, was dann passieren wird. Und dieser Mann schreibt, obwohl Nacht ist, ein Adventslied, das vom Morgen singt. Ihr werdet den Text, den ich vorhin vorgelesen habe, in dem Lied wiederfinden an einer Stelle. Für ihn ist Nacht, aber er weiß, dass der Morgen kommt. Er weiß sozusagen, es ist nicht tiefste Nacht. Bald ist früher Morgen. Weil Gott uns besucht hat, weiß er das, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist. Wie dunkel, wie brutal, wie fies die Welt auch sein mag. Und deshalb war dieser Mann wach. Hellwach. Und sein Lied empfinde ich wie so einen Kampf. Wie so einer, der das Lichtschwert in die Hand nimmt. Und ich lese euch das jetzt vor und dann werden wir es singen. Die Nacht ist vorgedrungen. Der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern, auch wer zur Nacht geweinet. Der Stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, wir schulden einander Liebe, ne? Wer schuldig ist auf Erden, verhüll nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Die Nacht ist schon im Schwinden. 1937. Macht euch zum Stalle auf. Ihr sollt das Heil dort finden, das aller Zeiten Lauf von Anfang an verkündet. Seit eure Schuld geschah, nun hat sich euch verbündet, den Gott selbst ausersah. Noch manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und Schuld. Doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Gott will im Dunkeln wohnen und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünder nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.